No sports, no rock, no information for mindless chatter. We're your station.
Einfach so makaber finde ich für mich, wenn wir so da sitzen, unseren Podcast machen, im Internet, instant aufnehmen, direkt aussehen auf Spotify, die ganze Welt kann instant horchen, du und die 25 in Wien. Und wir reden drüber, Schluss mit dem englischen Königshaus und Schluss mit dem Vatikan und so ein Stuff. Also das ist mal das Gleiche, hätten wir vor 500,
ja,
1000 Jahren genau das
so
Gleiche
da sitzen können.
In Wien, an genau der gleichen Stelle in Wien, zum genau gleichen Zeitpunkt, mit genau gleichen Ding, hätten wir genau das Gleiche reden können.
Victor!
God, one more time.
In der letzten Woche habe ich ein bisschen zu viel Kaffee getrunken.
Darum warst du nervös?
Ja, ich war ganz kribbelig, wie man sagt. Tag ein, Tag aus. Und jetzt bin ich auf Tee umgestiegen.
Und jetzt hast du eine Mitte gefunden?
Ja, jetzt ist passiert. Jetzt bin ich Tee-Addict. Und damit herzlich willkommen. Tee ist ja eigentlich ein gutes Stichwort.
Das stimmt.
Weil
Tee ist wirklich ein gutes Stichwort.
Die letzten, na sagen wir mal so, seit dem 24. Februar wünsche ich mir irgendwelche Big News, die den ganzen Ukraine-Konflikt überschatten oder überstrahlen, sodass ich mal Zeit habe, an was anderes zu denken.
Mit dem Kacken in der Früh mal nicht drüber lesen musst, wo irgendwo mal wer erschossen wird.
Ich wollte es anders sagen, aber es ist tatsächlich genau so.
Ja, true words. Aber ich weiß genau, was du meinst. Man sehnt sich nach Abwechslung im medialen
Man
Leben.
Man sehnt sich nach Abwechslung, nach anderen Bildern.
Genau.
Voll. Und mein Wunsch wurde erhört.
Gott Nur hat deinen Wunsch erhört?
Gott hat meinen Wunsch erhört und hat die Queen Elizabeth zu sich geholt.
Queen Elizabeth die Zweite.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist noch schlimmer wie vorher.
Wo ist der Krieg nur hin?
Ja, wo ist,
Na, aber ich weiß, was du meinst. Der Tod der Queen.
Ist gerade omnipräsent.
Ja, aber auf eine Art und Weise, die ich mir gedacht habe, die mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat.
Ja, unpackbar für mich.
Also das ist jede Royal-Hochzeit der letzten Jahre, Jahrzehnte mal 1000. Ich glaube, so war es ungefähr das letzte Mal, wie die Diana gestorben ist. Ich meine, da war ich, an das kann ich mich nicht erinnern, aber... Also da war ich nicht dabei, aber...
Oder warst du?
Der Mörder. Ich war der Assassin, der Queen.
Ja, hat dich der Prinz Charles angeheuert.
Seine Frau zu töten.
Die Bremskabeln zu durchschneiden. Oder was da auch immer passiert ist. Aber wir sind da nicht hier,
Das ist sicher ein interessantes Gespräch zwischen den zwei gerade oben. Wir sind hier, um darüber zu sprechen, dass diese ganze mediale Aufmerksamkeit, die was der Tod der Queen und die ganze Trauer und all diese Bilder, die... jegliche Kanäle überfluten gerade zurzeit, dass uns das richtig auf die Nerven geht und richtig auf den Sack geht und diese Verherrlichung, die was mittlerweile schon eingetroffen ist, der Queen, schon wieder mal so ein
Das lassen wir alles so drinnen.
Es ist schon wieder mal ein klassisches Beispiel dafür, dass die Leute sich nur an das erinnern, was sie sich erinnern wollen und alles andere wird ausgeblendet, sobald die Person dann stirbt. Ja? Also ich meine...
Ich meine, es ist grundsätzlich dieser Personenkult. Ich meine, die Queen hat eh schon in den letzten Jahrzehnten diesen Status gehabt.
Eiserne Monarchin.
Nein, aber das ist der Punkt. Das ist so medial präsent und es ist halt schon...
Diese Chance,
aber diese barocke, riesengroße...
Pompöse
Verabschiedung von einer absoluten Herrscherin. Ich meine, absolut ist jetzt der falsche Begriff, aber wir reden hier halt immer noch von einer Frau.
Die in einem Palast residiert, als Monarchin mit blauem Blut angesprochen und so behandelt wird und jegliche Privilegien, die was halt mit dem mit hergehen, halt auch in Anspruch genommen hat.
Ja, nein, das ist tatsächlich meiner Meinung nach das Problem. Jetzt leben wir in einer Zeit, im 21. Jahrhundert, wo es nur um Friede, Bruderschaft und Gleichheit geht, also jetzt nicht wirklich, aber jeder
aber zumindest darum
hebt
sollte.
Dieses Ideal hoch in den Himmel und dann feiert man so alte 96-jährige alte Kisten, die sich zu viel ausnimmt. Und die Familie wird da mit Gedanken und was auch immer unterstützt. Und du denkst halt nur, boah, ich meine, so Yellow Press aufschlagst, so die Punkte oder die Woche. Machst es auf und dann siehst du halt diese Geschichten. Oh, Kate Middleton, sie ist kurz vor den Tränen, ich leide mit dir. Und du denkst so, boah.
Was so wurscht.
Das ist eine Familie, die hat ja Reichtum auf Sklaven und braune Menschen aufgebaut.
Ja, es ist eine kontroverse Figur. Die Queen ist eine kontroverse Figur, wie jeder Herrscher immer eine kontroverse Figur ist. Und natürlich gerade in unserer Zeit ist es einfach so aus der Rolle fällt, weil wir leben in einer, wie gesagt, sich so schnell verändernden modernen Gesellschaft und halten gleichzeitig diese Strukturen, diese patriarchischen Strukturen in dem Fall aufrecht, die Jahrhunderte alt sind. Und feiern sie als Mutter der Nation und es ist so, als hätte jeder Engländer seine oder jeder Mensch mittlerweile auf der Welt sozusagen gefühlt seine Großmutter gerade verloren. Gerade, dass nicht nur die Leute beim Begräbnis hingegangen sind und so 1000-Pfund-Schecks oder sowas hingelegt haben, damit sie das Begräbnis auch noch zahlen, die Leute. Gefühlt, weißt du, was ich meine?
Ja, das tun sie ja eh. Sie zahlen ja eh dafür und das ist ja auch das Makabere dran. Jetzt haben wir die größte Energiekrise seit dem Zweiten Weltkrieg und in England wird Tag für Tag werden da jetzt Paraden aufgeführt, die Millionen verprasseln und kosten.
Alleine diese Warteschlange zum Besuch, also dass man das Grab der Königin besuchen konnte, stellenweise 24 Stunden Wartezeit, die Leute sind links und rechts kollabiert, Rettungseinsätze. Da denke ich mir, was? Trauerminuten auf der ganzen Welt, Fußballspiele abgesagt. In England, nix. Stillstand, Montag, Staatstrauer, Feiertag, alles zugesperrt. Queen is tot. The Queen has died, long live the King.
Ja, so quasi.
Und das ist absurd.
Mich, ja, das ist eine Schande, muss ich wirklich sagen. Also ich bin da jetzt sehr extrem in meiner Haltung. Aber ich finde, das ist gerecht. Und gerade wir als Österreicher, das muss man sich immer wieder ins Bewusstsein aufrufen. Wir haben ja alles durchgemacht. Faschismus, Nationalsozialismus, Monarchie. Und jetzt sind wir eigentlich in einer relativ okayen Demokratie gelandet.
Nein,
Parteiensystem, okay. Ja, jetzt, man muss sich jetzt nicht alle schwarz malen, aber um jetzt da mein Argument zu unterstützen, vor allem.
Ja.
Aber wir können das ja auch mal sagen, Monarchie funktioniert. Was das so eine repräsentative Monarchie, was soll das heißen? Das ist doch einfach nur eine Familie, die sich halt was außernehmen kann. Und dann gibt es diesen Personenkult. Ich sehe da irgendwie einen fatalen Fehler. Du wirst es lachen. Lukas wird jetzt mit bestimmt lachen. Aber ich muss da wieder an die Nazis denken. Es ist jetzt Nazi-Time, Kids. Jetzt geht's wieder los. Aber nein, weil was ist denn bei diesen Personenkult? Aber was war denn mit diesem Personenkult im Sinne von Hitler oder Mussolini oder was weiß ich, Stalin von mir aus auch? Da kann man die Queen Elizabeth ja auch dazu zählen. Da kommt die Masse, das Volk nicht zu ihrem Recht, sondern nur zu ihrem Ausdruck. Die meisten Engländer fühlen sich in den letzten zwei Wochen quasi in einem sehr familiären Verhältnis. Sie alle haben quasi die symbolische Großmutter verloren, die Mutter der Nation. Das verbindet sie. Aber das ist ja genau gar nichts. Das ist nur plumpes Symbol. Und das Einzige, was die Leute daraus ziehen, ist, dass Steuergeld für nichts zahlen müssen.
Dann heißt es auf einmal ja, ein Austausch von Staff-Austausch in dem und dem Landsitz, da werden 100 Leute gekündigt, wo ich mir dann denke, wie viele Motherfucker sind eigentlich nur angestellt für die Queen, damit es der Frau die ganze Zeit 24-7 gut geht. Und das nicht nur in Buckingham Palace, nicht nur in Windsor oder wo diese ganze Scheiße ist, sondern in allen Landsitzen, die sie überall haben. Das ist ja die ganze Familie, da bist du der Duke von Wales und dann bist du der Scheiß und das und in Edinburgh hat sie ihr Castle und das ist alles 24-7 betrieben, weil irgendwann kommt sie ja auftauchen. Für was? Für was ist das heutzutage notwendig? Und dann frage ich mich auch noch, das zahlen halt die Engländer. Das zahlt nicht die Queen aus ihren Millionen Privatvermögen, was sie angeheimst hat. Und dann sitzt sie, das ist ja auch so geil, weil die Queen repräsentiert ja jetzt für die Engländer, wie wir gesagt haben, diese Mutter der Nation. Aber für ungefähr 3/4 vom Rest der Welt repräsentiert die Queen eigentlich jahrzehntelange koloniale Unterdrückung. Du hast die Kronjuwelen des englischen Königshauses sind voll gespritzt mit Blut von Sklaverei und illegal oder zu mit Gewalt sich angeeigneten Reichtümern anderer Länder, Indiens, Südafrikas, riesengroße Diamanten. Also alles voll und ist das Gleiche bei uns auch, nur wir haben halt keine alte Frau, die was die spazieren tragt, zweimal im Jahr. Es ist makaber.
Es ist makaber.
Auf der einen Seite, nur als kleines spontanes Beispiel, was mir einfällt. Vor 1,5 Jahren war eine Aztekenausstellung in Wien, glaube ich. Azteken, Maya, irgend so etwas. Und es hat einen riesen Aufstand gegeben, weil die mexikanische Regierung halt diese originalen Fundstücke wiederhaben wollte, die halt in Wien, im Museum in Wien
ausgestellt
wurden. Und die sie halt nicht bekommen haben. Aber es wird niemals irgendwer hergehen, vermutlich. Und sagen, hey, was ist eigentlich mit diesem riesen Diamanten, der was in der Mitte von der Krone, von der englischen Krone sitzt, könnte man den eigentlich wieder mal wieder haben? Weil es ist das Eigentum der Queen, weißt du was immer? Es ist dieser, die Queen, finde ich, hat einfach einen anderen Stellenwert. Also es wird einfach irgendwie nicht...
Es wurde einfach mit der Zeit unter den Teppich gekehrt, was die Engländer gemacht haben. Weil so... Wenn man über Israel-Konflikt spricht zum Beispiel, da spricht ja auch keiner drüber, dass die Engländer eigentlich schuld sind dran. Weil die haben ja quasi dieses Land kolonisiert und quasi die Grenzen gebaut zwischen Palästina und zwischen Juden. Das war ja vorher nicht so. Das waren die Engländer. Und dann sind sie abgehauen, weil sie gesehen haben, nach dem Ersten Weltkrieg, das zahlt sich alles nicht aus. Das kostet uns zu viel Geld. Aber das wird unter den Teppich gekehrt und diese liebe alte Frau, der nimmt es das halt nicht übel.
Ja, aber die war halt dann doch Königin, wie ganz viele von diesen Sachen da passiert sind.
Ja, und ich glaube, über jeden König in der Geschichte und über jede Königin in der Geschichte wird quasi immer wieder irgendwas Negatives gesagt und dazu hinzugefügt und über die Graueltaten und Schrecklichkeiten gesprochen. Aber bei der Queen, na, das ist so die liebe Frau. Und ich sag's dir, ich hab da ein bisschen recherchiert und da gibt's eine interessante Geschichte, weil der jetzige König, also der designierte König, Charles der Dritte.
Mittlerweile ist er ja König schon, offiziell.
Aber der ist eigentlich Duke of Cornwall. Cornwall ist, wenn ich jetzt richtig bin, ein kleines Dorf im Südengland. Und das ist tatsächlich eine interessante Sache, weil du darfst in Cornwall, das ist quasi noch ein feudales Gesetz, das immer wieder, das sind Gesetze, die 500 Jahre alt sind, du darfst in Cornwall ein Haus nicht kaufen, unbefristet. Weil es Landherren gibt. Also der Landherr von Cornwall ist der König
Charles. Der verpachtet da quasi das Grundstück, nur das Haus. Nur
genau, sozusagen. Für 99 Jahre.
Ja.
Nur haben sie halt vor gut 5 Jahren quasi in ganz England und Großbritannien quasi das Gesetz eingeführt, dass du, wenn du 2 Jahre in diesem Haus lebst, hast du das Recht, dieses Haus und diesen Grund, auf dem das Haus steht, zu erwerben. Außer das Land gehört der Queen oder in, also der verstorbenen Queen oder in Prinz Charles, dann geht das eben nicht. Also die englische Regierung ist angehalten, wenn sie irgendwelche Gesetze über Finanzen oder sowas anstellen, machen, dass sie zuvor das Protokoll der Queen überliefern oder den englischen Königshaus überliefern und die dann quasi so hinter verschlossenen Türen nochmal drüber schauen und sagen, ja, das taugt uns nicht. Also ihr könnt das machen. Dass quasi, wenn du 2 Jahre im Haus wohnst, du darfst jetzt jeder Engländer ein Haus erwerben. Klar, das geht aber nicht, wenn es auf mein Land ist. Und das ist meiner Meinung nach nicht repräsentative Demokratie. Die repräsentative Monarchie.
Na, ja, natürlich, dass die Queen Einfluss hat. Das
ist ein akuter Eingriff.
Und ja, und die Queen und diese Familie bevorzugt wird in der Gesetzgebung und der Entscheidungsgebung, ist natürlich jedem bewusst. Lass schon die ganzen Ausnahmen, die Familie genießt. So fällt jetzt zum Beispiel auch keine Erbschaftssteuer an, bei dem, was der Charles von der Queen erbt. Nicht so wie jeder Normalbürger Erbschaftssteuer zahlen muss. Die Königsfamilie muss keine Erbschaftssteuer zahlen. Genauso wenig wie irgendwelche anderen Steuern. Die Queen hat sie natürlich nur, Einkommensteuer hat sie natürlich und solche Sachen freiwillig bezahlt. Was auch nur, das ist nichts anderes wie der das Donald ist Trump.
Der Greenwashing.
Was, ja, das ist nichts anderes wie der Donald Trump, der was sein Präsidentengehalt quasi gespendet hat oder nicht angenommen hat.
Ja. Yeah.
Ja, das ist genau das Gleiche, das ist nichts. Das heißt, das ist nur symbolische Sache, und da, wo wir wieder dabei sind. Ich finde, jetzt haben wir ein schönes Ding gezogen, schönen Kreis gezogen, Symbolik. Es geht wieder mal nur um Symbole. Keiner schaut dahinter. Keiner interessiert es noch zum Denken. Die Queen ist tot. Warum haben wir überhaupt sowas wie Queen in England? Warum kratzen wir nicht das ganze Blattgold aus dem Buckingham Palace, aus dem Petersdom raus und machen was Gescheites damit?
Ja, nieder mit den Adlern hängt's.
Ja, nieder hängt's mit den Klerus Adel, nieder auf. Mit dem Klerus und das Proletariat wird siegen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
Ja, yeah. Seize the means of production. Nein, aber das ist ja wirklich der Punkt.
Rage against the machine.
Oder ich finde, da können wir es jetzt zum Schluss nochmal festhalten, oder? Weil nieder mit den Adel, nieder mit den Klerus. Schauen Sie an, jetzt leben wir im 21. Jahrhundert und dann so super technologisch und so super futuristisch.
Und, so weit und wir und dann sind gesellschaftlich so weit entwickelt. Und
haben wir halt nur französische Priester, die kleine Kinder vergewaltigen und ein englisches Königshaus, das was halt einfach Engländer ausnützt.
Ja, schaut sich die anderen Königshäuser an, in Spanien, Dänemark, das ist ja alles, ist in Dänemark, ich glaube Dänemark auch, ja. Schweden.
Schweden, ja.
Spanien ist sowieso
die Niederlande.
Sehr, Spanien ja sehr. Skandal geplagt in den letzten Jahren, das Königshaus. Und ja, trotzdem, was die sitzen in ihren Palästen und schauen auf uns herab und denken so, ja, that's nomenander, es wird eh nichts dran ändern. Also, ändern wir was dran. Ich sag's dir, wenn ich irgendwann mal Bundespräsident bin, ziehe ich ins Schloss Schönbrunn. So, jetzt nachdem die stille Post Liz auch in ihre Box gesteckt hat, können wir mal über das eigentliche Thema der Folge sprechen. Und zwar der Michael und ich, wir wohnen jetzt wieder seit, ja, 2-3 Wochen jetzt wieder zusammen. Und in dieser Zeit waren wir auch das ein und andere Mal zusammen einkaufen. Ja, man kann es jetzt nicht mehr leugnen, es wird teurer, es ist alles teurer geworden. Jeder spricht darüber, mit jedem von meinen Bekannten, mit jedem von meiner Familie habe ich dieses Gespräch mittlerweile mindestens schon einmal geführt. Wie teuer nicht alles ist. Alles ist so teuer, alles ist so teuer. Das hat uns aber auch darauf gebracht, mal grundsätzlich darüber nachzudenken, was kosten Lebensmittel eigentlich so generell? Was bezahlen wir für Lebensmittel? Und auch wie viel Augenschein legen wir darauf? Ja? Wie viel Priorität geben wir Lebensmitteln in unserem Alltag? Wie viel Geld geben wir dafür aus? Wie viel Geld sind wir bereit dafür auszugeben? Und vor allem auch, auf was verzichtet man zum Beispiel, um sich einen gewissen Standard beim Essen und Trinken jetzt zu leisten. Das war also ein bisschen die Frage.
Und es geht auch irgendwie generell auch um diese Wertvorstellungen, was Menschen haben oder nicht. Wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich kaufe mir zum Beispiel irgendwie was Banales wie Käse. Sagen wir mal Käse. Es gibt verschiedene Arten von Käse, sehr viele Arten von Käse. Und ich sage mir, und ich gebe da im Schnitt, also ich gebe da bis zu 5 Euro aus für, sagen wir mal, ein paar 100 Gramm. So ein paar Decker und da kommt es eine Woche aus. Ja, 5, 6 Euro. Aber wenn ich Olivenöl kaufe, schrecke ich davor, dass ich mir eins um 15 Euro kaufe. Weil das ist schon viel Geld. Aber wenn man mal überlegt, wie lange man Olivenöl hat und wie lange man den Käse hat, dann ist das ja eigentlich irgendwie so ganz eine verkabelte Wertvorstellung, die eigentlich keinen Sinn macht.
Man sucht eher den kurzen Kick oder wie dieses lange Wohlbefinden. Weil ich kaufe mir einen Käse und ich weiß, ich mache mir einen geilen Käsetoast oder ich habe jetzt für 2-3 Tage Käse daheim zum Jausner und dann kaufe ich mir einen geilen Käse. Weil den easy direkt, den schmecke ich direkt und bla 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 und das und das. Aber im Vergleich jetzt mit Olivenöl, das ist für viele Leute bei uns einfach neu, oder schmeiße ich mein Gemüse rein zum Abraten. Wenn ich zum Beispiel nach Italien gehe, ja, wo wie Olivenöl einen anderen Wert hat in der Gesellschaft, weil da ist nicht nur ein Produkt, nicht nur Öl zum Anbraten, wie das viele Leute bei uns sehen. Das
oder Lebensnektar.
Ja, erstens das und zweitens ist ja Zutat in die Gerichte. Aber das ist ja ein wichtiger und interessanter Punkt, wenn man generell über Lebensmittel redet. Wie persönlich steht man zu seinem eigenen Konsum? Ist man bewusst im Sinne von qualitativ hochwertig, im Sinne von nachhaltig, biologisch? Oder ist man einfach ein Mensch, der was sagt, ich esse, um satt zu werden und ich schaue eigentlich nicht wirklich auf das und ich spare lieber bei dem und gibt dafür mehr Geld lieber bei dem aus. Nur kommen in unserer Gesellschaft und in unserer Situation, in der wir momentan sind, eigentlich nur so unverantwortlich sein und sagen, mir ist das wurscht, was ich esse und wo das herkommt. Ich will mein Geld lieber für das ausgeben. Weil eigentlich muss doch mittlerweile auch jeder von uns schauen, was er kauft und wo das herkommt und bereit sein, eigentlich mehr auszugeben für qualitativ und nachhaltigere Produkte.
Ja, und das ist ja auch unsere Frage, weil du hast im Vorgespräch ein gutes Beispiel geliefert, weil es gibt aus der Südsteiermark, die haben Reis, waschechten Reis aus der Steiermark. Hast du gesagt, gibt's? Der kostet, ja. Ein halbes Kilo kostet?
500 Gramm kostet zwischen 7 und 8 Euro.
Genau so ist es. Das ist eine Menge Geld.
Für ein halbes Kilo Reis.
Das
ist nix.
Aber dann ist halt die Frage, kann sich jetzt eine normale Person, ein normaler Familienhaushalt, das nicht leisten? Oder will es sich das nicht leisten? Weil ein normaler Arbeiter wird sich das wahrscheinlich nicht leisten. Aber der isst halt jeden Tag ein Sandwich und irgendein Softdrink oder ein Bier oder was weiß ich. Das, was, wenn man das quasi auf die Woche hochrechnet, geht sich da der Reis schon aus.
Ja.
Und das ist interessante Sache, weil da geht es eigentlich um gewissermaßen um einen Willen und wie wir auch da ein bisschen sozialisiert sind, weil ich glaube, da kann man schon wieder mal unsere Bildung bemängeln. Was so Ernährung angeht und Lebensmittel einkaufen und so, da sind wir nicht gut geschult und das lernen wir nicht von der Pike, sondern werden wir irgendwie so ins kalte Wasser geworfen.
Ja, wenn dir das nicht von deiner Familie beigebracht wird, von deiner Mutter oder von deinem Vater, von wem auch immer, dann lernst du es nicht.
Ja.
Gerade so Sachen wie so schlechte Angewohnheiten beim Einkaufen und beim Essen. Ja, Junkfood und Softdrinks kaufen und sowas und Nutella und so einen Scheiß. Wenn du das mit deinem Kind machst, dann wird dein Kind als erwachsene Person ihr ganzes Leben lang immer diese Produkte konsumieren.
Ja, man muss sich ja nur überlegen. Also es gibt ja das auf der ganzen Welt beliebte Happy Meal. Was bekommst du beim Happy Meal? Du bekommst ein Geschenk. Was machst du? Du gibst den zukünftigen Kunden, den nächsten Generationen, die potenziellen Kunden für McDonald's, gibst du jedes Mal, wenn sie mit ihren Eltern hinkommen, ein kleines Geschenk. So, wenn ich einer Taube, jedes Mal, wenn sie ihre Piorette macht, was zum Essen gibt, dann konditionalisiere ich das Ding so lang, bis es macht für mich. Und das ist der Punkt. Jedes Mal, wenn du Mäcki kriegst, kriegst du eine Süßigkeit oder kriegst quasi ein Spielzeug. Du wirst da ausgerichtet. Das ist quasi Manipulation.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Das sollte eigentlich verboten sein.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist ja dieser springende Punkt jetzt für mich, bei diesem Beispiel mit dem Reis und mit dem, ja, der Person, die was sich entscheidet, okay, entweder ich kaufe mir jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Red Bull oder einmal in der Woche Easy Reis aus der Südsteiermark. Diese Art von Priorität, was da gesetzt wird, ist für mich immer so fraglich dann auch, inwieweit kann man die einzelne Person in Verantwortung ziehen, weil du hast es gerade angesprochen, wir sind von klein auf manipuliert worden, gewisse Sachen zu konsumieren. Unser ganzes Leben sind wir vollgeschossen worden mit Werbung. Werbung für gewisse Produkte nicht und die sich immer auf dieser Linie befindet zwischen was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Wo fängt man an zu lügen und wo quasi vertritt man nur die Wahrheit. All diese Sachen sind von klein auf in uns hineingeimpft worden, gerade bei dieses McDonald's-Beispiel oder auch, also ein ganz gutes Beispiel ist, was ich habe, ist Coca-Cola. Weil ich kann mich nur daran erinnern, wie ich als Kind Fußball gespielt habe, war einmal im Jahr der Coca-Cola Cup.
Aha, ja. Der wurde von Coca-Cola gesponsert.
Der war von Coca-Cola gesponsert, als Coca-Cola-Game zum Trinken und da sind Turniere aus Mannschaften aus der ganzen Steiermark und haben da Turniere gespielt gegeneinander und jeder hat eine Coca-Cola-Leibe bekommen und du hast Cola getrunken und was denkst du dann, wenn du Cola trinkst, jetzt als Erwachsener?
Ein Happy Moment.
Diesen Coca-Cola Cup, wie du als Kind Fußball gespielt ja, hast, ja, genau. Und wie gut du dich da gefühlt hast, ja, und wie gut das nicht geschmeckt hat nach ja, 15 Partien Fußball.
Ja, dasselbe gilt ja auch für den Weihnachtsmann. Wenn ich Cola trinke, denke ich an den Weihnachtsmann und an die schöne Kindheitserinnerung, was ich von Weihnachten habe. Obwohl ich nie Weihnachten Cola getrunken habe.
Überhaupt nicht. Aber es ist in deinem Kopf so verknüpft.
Ja, es ist interessant.
Und da kommt man jetzt auch zu dem Punkt, was ich jetzt auch ansprechen will, ist, diese Firmen, die verkaufen da ja nicht Lebensmittel. Coca-Cola verkauft da ja keine Banane. Oder irgend sowas, was gut für dich ist. Coca-Cola verkauft da wahrscheinlich das Schlimmste, was du in deinem Leben regelmäßig trinken kannst, Cola oder Fanta oder diesen ganzen Scheiß. Das ist ja kein Getränk, das ist ja kein Ding, das ist ja eigentlich eine abhängig machende Süßigkeit. Das macht dich ja bewusst abhängig. Das ist eine Droge. Junkfood, Essen an sich, Getränken an sich, aber gerade diese Art von Essen und Trinken, das sind halt wirklich Drugs. Und ja. Die machen die von Kindheit her auf eine gewisse Art und Weise abhängig. Weil wenn du eine Cola trinken willst, sitzt nicht da und denkst, fuck, ich hab so einen Durst. Alter, ich brauche eine Cola. Du denkst, weißt du was, ich hätte jetzt wieder mal einen Gust auf eine Cola. Du trinkst eine Cola nicht, so weil du einen Durst hast, sondern weil du
die gustelt.
Weil du einen Gust hast, weil du sie schmecken willst. Deswegen ist für mich auch eine Cola kein Getränk eigentlich, sondern ein Snickers, ein Schokoriegel im Grunde genommen.
Also nur wissen,
dass die es nicht verkauft.
Ja, wie so ein Glas Whisky.
Ja.
So, am liebsten schenke ich mir einen Cola aus der Glasflasche ins Glas mit Eiswürfel, also on the rocks. Du machst ja quasi schon ein Ritual draus, das ist ja schon was Besonderes eben einfach.
Und das ist ja der Wahnsinn, wie diese Art von Manipulation und Health-Washing
ja, vonstatten geht.
Ja, vonstatten geht und auch welche Ausnahmen und Dimensionen das angenommen hat.
Cola nebenbei, aber für mich gibt es ja noch schlimmere Beispiele und das wären so ein Red Bull und Powerade. Weil das ist
Gatorade.
Oder Gatorade. Heißt es bei uns Powerade?
Nein, Powerade ist was Eigenes.
Ja.
Gatorade gibt es bei uns auch, aber Gatorade ist die große internationale
Marke. Ja, wurscht, aber es sind beide Softdrinks, die gleich ungesund sind wie Cola. Vermutlich genauso viel Zucker und so viel Schadstoffe drinnen haben. Nur die Oberhärte ist, die zwei Softdrinks preisen dir das Ganze auch noch als Sporttrink an. Red Bull ist ein Sporttrink, Powerade ist ein Sporttrink. Also das ist eine falsche Anpreisung.
Hier einfach auch was zugelassen wird. Und das ist zwar, diese ganze Lebensmittelindustrie ist so falsch, so manipulierend. Und jeder ist sich dem bewusst. Jeder sagt, ja, Werbung ist Werbung. Werbung funktioniert eh nicht, Werbung ist eh immer nur Blödsinn, keiner glaubt, was in Werbung ist, da wirst du sowieso noch forscht, weil die wollen nur ein Ding verkaufen. Ja, aber warum verkaufen sie dann so viel Scheiß? Weil es funktioniert. Aber wenn du dem bewusst bist, es sind einfach gewisse Leute, oder nicht nur gewisse Leute, aber dir gewisse Werbung auf eine gewisse Art und Weise spricht dir das an. Und auch wenn die Werbung jetzt für dich in dem Moment nicht funktioniert, es hat schon mal Werbung funktioniert und es wird
immer
Werbung
funktionieren. Es nagt ja auch in dein Unterbewusstsein.
Und
oder?
Ja, total.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe mich dazu entschlossen, in diesen Zeiten der Krisen direkt durch den Volksempfänger an Sie zu sprechen. Unsere Gesellschaft und vor allem die deutsche Jugend wird verseucht. Und diese Seuche kommt wie sonst auch vom Amerikaner, aber wir haben gesagt, nicht mehr mit uns. Diese Seuche kommt in Form von Coca-Cola und anderen zuckerhaltigen Softdrinks. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, ein Gegenprodukt auf den Markt zu bringen. Und dieses Produkt haben wir diesen sehr catchigen Namen gegeben, den neuen sportlich-dynamischen Antriebspunsch, kurz NSDAP oder auch NSDAP Zero, für die Leute da draußen, die auf die schlanke Linie achten wollen. Und nicht zu vergessen, New NSDAP mit 20% mehr Pervitin. Damit spazieren wir über den Atlantik direkt nach Washington DC. Also kaufen Sie jetzt und sagen Sie nicht mehr nein, nein, nein!
Gerade da, finde ich, muss auf jeden Fall härter durchgegriffen werden und diese ganzen Firmen und diese ganzen Marketingkampagnen und diese ganzen Schlupflöcher bei diesen ganzen Gesetzen, das muss dann wirklich ja, gestopft werden und die Leute müssen dann wirklich mal an der Nase genommen werden, weil Beispiel, was ich bringen will, wie wir letztens in Graz waren. Im Grazer Hauptbahnhof gibt es ein Subway und das ist ein riesengroßes Plakat. Und auf dem Plakat sieht man also Chicken Teriyaki Sub. Und ganz fett drüber steht nur, weiß ich nicht, 200 Kalorien oder so. Und das steht ganz fett oben am Plakat und ist ein Büttel um. Dann gehst du zu wie zum Plakat und ganz links in der Ecke so ein kleines Rufzeichen, so ein kleines Sternerl. Und dann steht daneben
Der Disclaimer.
Diese Kalorienanzeige trifft nur auf ein italienisches Sub zu, ohne Käse und ohne Soße, mit einem bestimmten Brot nur 15 cm. So, jetzt ist diese fette Kalorienanzeige, was über diesem Büttel steht, hat nichts mit dem Foto zum Tor, weil das Sub hat viel mehr Kalorien. Diese Kalorienanzeige trifft wirklich nur auf das beschissenste Subway, was du Sub, also Sandwich, was du beim Subway bestellen kannst. Quasi das minimalistischste Sandwich vom minimalistisch. Da genau auf das wird das zutreffen, nur bestellt sie nie irgendwer so ein Sub. Ja? Aber das merkst du, weil Subway hat sie ewig verkauft als die Healthy Option. Die Healthy Option zu McDonald's, die Healthy Option zu dem Stuff.
Und wir wissen alle, was passiert ist.
Fast food chain Subway being sued for fraud, accused of selling tuna that isn't actually tuna.
Ireland. Wir wissen alle, ja, diese ganze Subway. Nimm ab mit Jared vom Subway. jedenfalls. Hat's funktioniert. Jahrzehntelang. Mit dieser eigentlich dreisten Lüge. Weil jeder, der zu mir sagt, dass das nicht gelogen ist, der verdient an dem mit.
Und das macht es ja auch wieder so schlimm, weil du hast ja schon immer diese Reglements, so wie auch bei deinem Beispiel die Kalorienangabe auf dem Plakat. Und dann bezahlen aber diese Firmen und Industrien quasi ihre Anwälte, dass sie quasi da irgendwelche Schummelsachen abziehen können, das zu tun. Und das ist eigentlich sehr irreführend.
Ja, irreführend ist ein sehr gutes Stichwort.
Das sollte eigentlich verboten werden.
Ja, weil wenn wir jetzt zu diesem Beispiel zurückkommen, mit dem Typen, der sich lieber Red Bull kauft wie ein Reis aus der Südsteiermark. Diese Person ist ihr ganzes Leben bombardiert worden mit Red Bull-Werbung. Mit Red Bull Verleitflügel, Motocross, Red Bull Erzberg, Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, den ganzen Scheiß, Red Bull überall, Trink Red Bull, Leistung steigern, ja, den ganzen Scheiß, bla bla bla. Ja, er hat es erwischt, was weiß ich mal. Aber wo ist die Propaganda für den südsteiermarkischen Reis? Ja, ich frage mich halt einfach nur, wie frei bist du in der Entscheidung, dass du dir jeden Tag Red Bull kaufst? Wie frei bist du in dieser Entscheidung? Sicher kannst du sagen, ja, okay, ich weiß, es ist schlecht für mich, ich weiß, ich will das nicht, aber wie vergleicht es immer mit einem Drogenabhängigen im Grunde genommen? Dir ist es angepriesen worden, dir gesagt, hey, kauf dir Red Bull, dann bist besser, dann wirst besser, dann kannst schneller schreien, dann weißt du was, das und das und das, weißt du, mal Leistung steigern, das ist cool. Und du hast gesagt, okay, ja, passt, ich probier's. Und dann denkst du, hey, okay, das schmeckt mir, das ist echt gut, okay. Und diese Sachen wie Zucker, die Sachen, die da drinnen sind, wie wir schon gesagt haben, die machen auch abhängig. Also bist du im Grunde genommen ja wirklich abhängig gemacht worden von dieser Sache. Und jetzt staunst du und sagen, just say no. Weißt du, wo sind deine Prioritäten, Mann, Alter? Kauf dir nicht immer Red Bull, mach das und das und das. Und ja, aber sollte man diese Leute wirklich jetzt so blamen oder sollte man nicht einfach hergehen und sagen, wir wollen nicht mehr so verarscht werden?
Ja, das ist ein Problem, also das Systemproblem. Da kann man den einzelnen individuellen Personen nicht die Schuld in die Schuhe
schieben. Genau,
also
es geht da für mich gar nicht für, wo liegen deine Prioritäten, es geht da für mich Herz auf, uns die ganze Zeit zu manipulieren und uns umbringen zu wollen.
Ja, und ich finde, das bringt die ganze Sache gut auf den Punkt. Aber ich muss auch dazu sagen, man muss sich dennoch fragen, wo das Ganze ja herkommt. Und darum habe ich jetzt auch zum Schluss noch was mitgebracht.
Ja, was hast du mitgebracht, Michi?
Ja, so eine interessante Person. Das hängt ein bisschen mit Wissenschaft zusammen.
Die Wissenschaft, der Professor Dr. Fritsch ist zurück, oder was? Der führt unser Paper mitgemacht. Wie ist denn der Titel?
Nein, es geht ja nur um eine Person.
Okay.
Ja. Also nicht Französisches, versprochen. Mhm. Ja, aber ich kann den Namen trotzdem nicht aussprechen. Edward Bernays. Aber es ist eine interessante Sache.
Das, ja, weißt du, das ist nicht, es ist, weißt du, Edouard Bernays.
Nein, es ist ein Amerikaner und es ist eine interessante Sache, die ich vor ein paar Jahren einmal irgendwo aufgeschnappt habe. Und zwar, diese Person ist der Doppelneffe von Sigmund Freud. Da fragt man sich einmal, was ist denn ein Doppelneffe? In Sigmund Freuds Schwester hat den Bruder von Sigmund Freud seiner Frau geheiratet.
Doppelt gemoppelt.
So strange ist das. Ich würde echt gern wissen, wie er das selber psychoanalytisch gedeutet hätte.
Da hat er lieber nicht drauf geblickt.
Na, aber es ist eine interessante Sache. Also der ist dann in Amerika aufgewachsen und der hat im Ersten Weltkrieg dann für die US-Propaganda gearbeitet. Also man muss da im Hintergrund, sich immer im Hintergrund halten. Das ist der Neffe vom Sigmund Freud. Also der hat eine Ahnung von Psychoanalyse. Der hat eine Ahnung von der Psyche. Und er will mit denen arbeiten. Und der hat halt für die US-Propaganda gearbeitet im Ersten Weltkrieg. Und jeder von uns kennt das Uncle Sam-Poster. I want you to join the army. Das stammt aus seiner Feder. Das ist interessant. Und der ist halt quasi nach dem Krieg nach New York gegangen, hat sich da angesiedelt und hat quasi eine Firma aufgemacht mit diesem ganz interessanten Titel, den es vorher nicht wirklich gegeben hat, Public Relations Affairs. So, was hat der Typ gemacht? Also der hat einfach quasi die Kriegspropaganda genommen, diese Ideen und diese Verfahren und Devices, die wir schon da quasi irgendwie ein bisschen ausprobiert haben und hat die quasi im Kapitalismus eingeführt und hat quasi für verschiedene Firmen gearbeitet. Und da gibt es recht interessante Beispiele, wie der da vorgegangen ist. Und eins davon ist, irgendwann in die 50er, glaube ich, in die frühen 50er, ist quasi eine Firma, die Speck herstellt und Speck verkauft. Also so Bacon Stripes, wie wir es alle kennen. Die ist zum Edward Bernays gegangen und hat gesagt, hey, der typische US-Bürger isst zu wenig Speck. Ja, das war eine Zeit, wo die Amis nicht so viel Speck gegessen haben.
Das soll es auch gegeben haben.
Wir müssen da was machen. So, was hat der Typ gemacht? Ganz eine interessante Sache. Der ist quasi hergegangen und hat quasi an allen Ärzten im ganzen Land quasi eine Umfrage geschickt mit verschiedenen Fragen über die Gesundheit, wie was für Lebensmittel, kann eine Person kaufen, dass ihre Lebensqualität sich steigert, wie sollte man sich ernähren, also so Fragen, die wir uns heute schon gestellt haben. Und eine davon war, wie sollen so das perfekte Frühstück ausschauen? Für den normalen Tag. Und dann hat es zwei Antworten gegeben. Die eine, ein mageres Frühstück, sehr wenig Fett, bla bla bla. Und die andere Antwort war, a hearty breakfast. Ist ganz schön unbestimmt formuliert, weil was ist schon ein herzhaftes Frühstück? Klar, was macht dann ein Arzt? Was haben die gemacht? Sie haben natürlich diese Antwort gewählt, weil ein herzhaftes Frühstück ist schon zu empfehlen, weil Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ja, und das hat er dann genutzt, also das hat er dann auf die Billboards raufgeschrieben. Hey, 90% der Ärzte in Amerika empfehlen, dass du ein herzhaftes Frühstück brauchst. Und was ist ein herzhaftes Frühstück? Eine ordentliche Portion Speck. Und das ist der Grund, warum jeder in Amerika, oder so mindestens ist das unser Bild, Speck zum Frühstück isst, auch zu seinen süßen Pancakes. Und das ist nebenbei gesagt auch sehr gut.
Ja, Speck mit Pancakes ist gut, ja. Gerade dieses Beispiel, finde ich, zeigt so richtig schön, wie eine Marketingkampagne zu einer Art Allgemeinwissen werden kann oder zu einer Art Allgemeinvorstellung. Weil wenn du das Wort Hearty Breakfast benutzt, denken die Leute an ein English Breakfast oder an ein amerikanisches Breakfast.
Ja.
Mit Bacon, mit Pancakes, mit Eierspeis, mit Würsteln, mit diesem ganzen Scheiß.
Das ganze gute Zeug.
Genau, den ganzen guten Stuff, der die so schnell umbringt leider. All diese Sachen, die für uns jetzt so selbstverständlich sind, so wie in die Richtung, ja, das ist schon das amerikanische Frühstück seit immer. Na, das hat sich irgendein Typ mit seinem Büro quasi ausgedacht, um Speck zu verkaufen. Und diese Beispiele finden Sie dutzendfach in dieser modernen Marketinggeschichte. Also ist unsere komplette Vorstellung von dem, was wir essen, warum wir es essen, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, heute so und morgen wieder komplett verworfen. Heute stirbst du vom Cholesterin, morgen ist wieder gut, dann ist das, dann Transfette, dann keine Transfette, dann das und das und was weiß ich, weil man gerade, Michi.
Es ist verwirrend.
Es ist nicht verwirrend, es ist einfach nur so manipuliert, weil man einfach heute das verkaufen muss und morgen das verkaufen muss. Und mir wird die ganze Zeit die Schuld dafür geben, wenn ich, keine Ahnung, ja, keinen Reis aus der Südsteiermark kaufen will, keine 8 Euro für Reis ausgeben will oder sowas und mir dafür, keine Ahnung, zweimal in der Woche eine Dose Cola oder sowas gönnen will. Und du bist der Typ, der was irgendwie schuld dran ist, dass Nestle das ganze Wasser aus Afrika rausfladert. So kommt es mir vor. Aber keiner redet drüber, was mit den Leuten passiert. Keiner redet sich über Coca-Cola auf oder über den Scheiß oder wie man eben, was wir das geredet haben. Was sein?
Es ist ein Schmarrn.
Es macht mich so
mürbe. Würde ich sagen, ist das eine gute Bezeichnung dafür?
Zwei Gefühle kommen bei dieser ganzen Sache wirklich hoch bei mir. Das eine ist wirklich ein Gefühl von Hilflosigkeit, ne, ohne Spaß. Und das andere ist ein Gefühl von Scham. Scham auf diese Art und Weise, dass man diese Manipulation so bewusst ist, aber ich trotzdem diesen kurzen Pleasure-Momenten, die diese Firmen verkaufen, halt immer wieder nachgibt. Bei so einem Mackey, so einem Big Mac, das ist einfach nur ein kurzer Kick, den was du holst.
An manchen Tagen sperre ich mich in mein Zimmer ein mit einem McDonald's-Menü
und dann
esse ich das Ganze ganz schnell unter Tränen.
Nein, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ich weiß, es ist halt quasi so das Spiel mit dem Teufel, oder? Ja. Es ist quasi so die Schlange, die am Baum liegt und die ja quasi ihre Cola-Dose verkaufen will. Die Cola der Erkenntnis. Es ist halt quasi dieses ewige Spiel.
Ja.
Da, dieses Sündenhafte. Was soll man machen? Jetzt sind wir halt schon wieder bei diesen christlichen Begriffen.
Selbstdisziplin. Disziplin und Selbstdisziplin ist wirklich, das darf man nicht unterschätzen, also das ist wirklich eine unglaublich wichtige Sache, die was man sich wirklich auch beibringen muss, oder? Ich glaube, der Michael und ich können jetzt nur Danke sagen an alle, die so lange bei uns geblieben sind, bis zum Schluss unsere Jammerei ertragen haben, aber wir haben ja doch wichtige Punkte angesprochen.
Ja, wenn wir mal was Positives machen sollen, dann schreibt uns das halt.
Ja, es gibt ja so viele schöne Sachen auf der Welt anscheinend. Ich finde sie nicht, aber always look on the bright side of life and don't forget to always look on our social media side of life.
Huh.
Oh yeah. TikTok, nice Instagram, Übergang. Facebook, der ganze Schmafuß. Und Michael und mir bleibt das, glaube ich, nur noch eins zum Sagen.
Stay classy.